Geschwister, das ist also nun unwiderruflich der letzte Gottesdienst in diesem Jahr. Das ist jetzt auch die letzte Predigt in der Stadtmission in 2021. Und die Frage stellt sich, welcher Predigttext denn heute dran ist. Wo steht ein Text, der etwas aussagt zum Thema Jahreswechsel? Was will uns Gott heute Nachmittag, heute Abend sagen? So viel sei schon mal verraten. Wer heute die tägliche Bibellese gelesen hat, der hat auch schon den Predigttext gelesen. Wir schlagen heute Nachmittag auf Psalm 46. Und diesen Text lese ich nach der Übersetzung von Martin Luther, und zwar nach der 1984er Ausgabe. Das deshalb, weil Martin Luther es einzigartig verstanden hat, die hebräischen Worte ins Deutsche zu übersetzen. Das ist ihm an manchen Stellen geradezu genial gelungen. Nicht immer so ganz wörtlich zugegeben, seine Übersetzung ist schon auch ein Stück weit Auslegung. Man spürt aber den von ihm gewählten Worten auf jeden Fall deutlich ab, wie nah ihm persönlich der Text gegangen ist, wie er das, was er übersetzt, selbst am eigenen Leib und an der eigenen Seele erfahren hat. Das ist ihm wirklich nicht fremd. Diese Worte prägen sich auch uns tief ein. In der Luther-Übersetzung steht über diesem Psalm die Überschrift: Ein feste Burg ist unser Gott. Und von daher bin ich auf das Lied auch gekommen, dass wir dieses Lied heute Nachmittag hören und im Herzen mitsingen können. Psalm 46, ein Lied der Söhne Korachs vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Selah. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Liebe Geschwister, eine gute Predigt hat drei Punkte, das ist Standard, fast immer. Es gibt natürlich auch gute Predigten, die haben mehr oder weniger als drei Punkte, vielleicht auch gar keine Punkte und sind trotzdem gut. Die drei Punkte an sich machen es also nicht. Aber dieser Psalm macht es einem Prediger richtig leicht, drei Punkte zu nennen. Der Psalm ist nämlich in drei Abschnitte aufgeteilt, ziemlich gleich lange Abschnitte. Diese drei Abschnitte enden jeweils mit dem hebräischen Wort Selah. Ich habe das eben extra auch betont, vorgelesen. Es wird ja nicht mehr in allen Übersetzungen so wiedergegeben. Nach Vers 4, nach Vers 8 und dann auch am Schluss nach Vers 12. Und dieses Wort Selah können wir eigentlich gar nicht so recht übersetzen, gar nicht so recht verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Ganz verkehrt ist es sicherlich nicht, es als Pausenzeichen zu verstehen. Eine Viertelnote Pause, eine halbe Note Pause, vielleicht sogar eine ganze Note Pause. Wer diesen Psalm liest oder wer ihn singt, der müsste eben an diesen bestimmten Stellen einfach mal eine Pause machen. Einen Augenblick ganz still sein. Einen Moment einhalten, Atem holen, nachdenken über das Gehörte, nachdenken über das Gelesene. Wie schnell gehen wir oft über den einzelnen Gedanken hinweg und wissen am Ende nicht mehr, was wir am Anfang gelesen haben. Vielleicht müssen aber auch in dieser kurzen Pause einige der Musikinstrumente neu gestimmt werden, damit da kein falscher Ton dazwischen kommt, damit der Klang nicht leidet. Dieser Psalm ist wie alle Psalmen ein Lied, das damals vor viel mehr als 2000 Jahren in den Gottesdiensten gesungen wurde. Die Melodien sind ja leider nicht erhalten geblieben, das ist schade, aber ich denke, die Melodien haben die textlichen Aussagen auch musikalisch unterstützt. Im ersten Vers finden wir einige Kurzinformationen, einige musikalische Regieanweisungen. Der Chorleiter, der Dirigent, muss wissen, was er zu tun hat, dass er jetzt gefragt ist, dass er den Einsatz geben muss, dass er den Takt angeben muss. Und dann geht es los, ein Lied der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise Jungfrauen. Auch wenn die Söhne Korachs diesen Psalm getextet haben, ist er doch vor allem Wort Gottes. Wort Gottes an uns, Gott spricht auch uns durch diesen Psalm an. Und nun die drei versprochenen Punkte. Gott ist unsere Zuflucht, erstens. Zweitens, Gott ist mit uns. Und drittens, Gott ist Gott. Also erstens, Gott ist unsere Zuversicht. Gott ist unsere Zuflucht. Und es ist gut, dass das gleich am Anfang steht, dass das bereits feststeht. Wir müssen erst nicht lange suchen. Wir müssen nicht erst noch irgendwo nachfragen. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist der Titel dieses Psalms. Gott ist unsere Zuflucht. Wir haben das Ziel bereits fest im Blick. Dass das so ist, das ist nun auch wieder gar nicht so selbstverständlich. Denn für viele Menschen mag das durchaus eine berechtigte Frage sein. Können wir auf Gott wirklich unsere Zuversicht setzen? In diesen unruhigen Zeiten, auch wenn um uns herum alles drunter und drüber geht? Die Menschen damals haben womöglich auch so gefragt, warum lässt Gott es überhaupt erst so weit kommen? Hätte er nicht längst schon früher eingreifen müssen? Hätte er nicht längst schon für seine Leute Partei ergreifen müssen? Gott ist unsere Zuflucht. Wir können es so sagen, wir waren auf der Flucht. Wir hatten unsere Existenzberechtigung verloren. Alles, was uns wenigstens halbwegs Sicherheit versprach, das ist dahin. Die Luft wurde immer dünner. Wir konnten es nicht mehr länger dort aushalten, wo wir bisher gelebt haben. Alles, was das Leben bis dahin sinnvoll erscheinen ließ, lebenswert erscheinen ließ, ist uns aus den Händen geglitten. Was wir uns im Lauf der Zeit aufgebaut hatten, ist nicht mehr da. Wir sind geflohen und haben alles zurückgelassen. Und nun haben wir völlig wider Erwarten einen Ort gefunden, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir uns sicher fühlen können, wo niemand uns mehr etwas anhaben kann. Das alte Leben mag zerschlagen sein. Hier haben wir eine Zuflucht gefunden. Wir können neue Zuversicht fassen. Dieses Wort, das hier für Zuflucht steht, meint auch das, dass wir einen Ort gefunden haben, wo wir uns bergen können, wo wir geborgen sind. Niemand kann jetzt noch an uns herankommen. Niemand kann unser Leben gefährden. Und da haben wir schnell das alte Bild vor Augen, das Bild von der Burg. Und wir haben ja eben auch immer wieder einige Bilder von Burgen gesehen. von einer Burg, die von einer unüberwindbaren Mauer umgeben ist. Kein Feind kann uns dort packen, kein Feind kann uns dort erreichen. Wir sind geborgen, wir sind gerettet, wir sind in Sicherheit, wir können aufatmen. Hier möchte ich euch erinnern an das, was Paulus den Gläubigen in Rom schreibt in seinem Brief in Kapitel 8, Vers 31. Er stellt dort die Frage, ob das denn nun sein kann, dass jemand existenzbedrohend gegen uns sein kann, wenn denn Gott für uns ist. Er fragt, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Das ist schlicht unmöglich. Wenn Gott für uns ist und Gott ist für uns, dann kann es keinen Zweifel geben. Wenn Gott für uns ist, dann kann niemand mehr gegen uns sein. Und Paulus begründet das in Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dass Gott für uns ist, da zeigt sich vor allem darin, dass er uns zusammen mit Christus, mit seinem Sohn, alles schenken wird. Gott ist unsere Zuflucht für und für. Und er ist ja nun nicht nur unsere Zuflucht, er ist auch unsere Stärke. Er steht hinter uns, er steht auf unserer Seite und gibt uns die Kraft, in den Widerwärtigkeiten des Lebens zu bestehen. Auch die physische Kraft, das auszuhalten, was auf uns zukommen mag. Und er ist für uns Beistand oder Hilfe. Beistand in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Oder anders übersetzt und damit auch ein wenig anders gewichtet, Gott ist als Beistand in Nöten reichlich gefunden. In ihm, in Gott, haben wir einen Beistand gefunden. Einen Beistand reichlich gefunden, wie Luther das formuliert hat. Hier wird die Betonung darauf gelegt, dass Gott es ist, der sich auf unsere Seite stellt. Und das nicht etwa so vorsichtig, zurückhaltend, sondern reichlich. Das zu wissen, das ist gut. Das lässt Hoffnung aufkeimen. Und dann lesen wir weiter in unserem Psalm in Vers 3. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Es gibt wahrhaft viel Grund in dieser Welt, sich zu fürchten. Es gibt große Nöte, die uns Menschen getroffen haben. Erwin hat ja das eine Stichwort schon genannt, das Stichwort Corona. Zu diesem winzig kleinen Virus, das wir ja mit unseren bloßen Augen gar nicht sehen können, das uns aber doch seit fast 2 Jahren viel Not bereitet und den Atem hält. Und ja, wir geben es zu, wir fürchten uns. Auch wir fürchten uns. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Und die Frage ist gestellt, wie wir denn als gläubige Christen damit umgehen. Egal was passiert, das eine muss uns klar sein. Wir sind diesem Virus nicht hilflos ausgeliefert. Wir sind in der Hand unseres Herrn. Das gilt für uns alle. Wir sind in ihm geborgen und er hat unser Leben in seiner Hand. Unabhängig davon, wie weit wir denn persönlich von Corona betroffen sind, ob wir krank werden, ob wir einen milden Verlauf erleben oder ob es doch auf die Intensivstation gehen muss. Wir sterben nicht an oder mit Corona, wie das formuliert wird. Das ist ja nur Teil einer Statistik. Es gilt nicht nur bei Corona. Ob wir nun leben oder sterben, wir sind in jedem Fall des Herrn. Wir gehören ihm. Das zu wissen und das zu glauben, ihm zu vertrauen, das macht ein Stück weit gelassen. Bei allen Infektionszahlen, wie hoch sie auch immer sein mögen, und bei allen Virusmutationen, die da möglicherweise noch auf uns zukommen. Sterben wir, so sind wir bei unserem Herrn. Das wollen wir nicht vergessen. Und darin wollen wir uns gegenseitig Mut machen. Wir haben keinen realen Anlass, uns zu fürchten. In Psalm 46 steht weiter, dass die Erde erbebt. Martin Luther hat es noch etwas krasser und drastischer ausgedrückt, wenngleich die Welt unterginge. Wir fürchten uns nicht, auch wenn die Welt gerade dabei ist, unterzugehen. Nicht fürchten in solchen Ausnahmesituationen, das geht aber letztlich nur, wenn wir diesen Gott kennen, der uns zur Zuflucht geworden ist, der uns zur Burg geworden ist, in dem wir uns geborgen wissen. Der Bibelausleger Hans Brandenburg hat das, was hier im Psalm 46 geschildert wird, mal so erklärt: Wir halten diesen Psalm für ein prophetisches, eschatologisches Lied, das von der kommenden Heilszeit am Ende der Tage redet. Eschatologie, das ist die Lehre von den letzten Dingen, was also erst noch in der Zukunft passieren wird, aber was in der Bibel schon vorprogrammiert ist. Dieser Psalm ist ein prophetisch-eschatologisches Lied. Das wollen wir, wenn wir diesen Psalm lesen, nicht aus dem Blick verlieren. Und doch kennen wir auch in unserem ganz persönlichen Leben solche Extremsituationen, wo alle Sicherheiten wegbrechen, wo wir das so erleben, dass für uns persönlich die Welt untergeht, dass alles, was uns bis dahin Halt gegeben hat, wegbricht, dass alles zu spät ist, da ist eine Ehe, eine Familie, die geht kaputt, ein anderer verliert seinen Arbeitsplatz, ein anderer muss sich vom Arzt sagen lassen, dass ihm medizinisch gesehen nicht mehr viel Zeit bleibt. Ich möchte euch erinnern an Psalm 23, den wir ja noch besser kennen als den Psalm 46. Aber in diesem Psalm geht es ja etwas persönlicher zu. Und wenn ihr den lest und betet, dann kommt ihr unweigerlich auch an Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Noch konkreter hört sich das in einer anderen Übersetzung an: Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das Tal des Todesschattens nimmt Gott nicht weg. Da müssen wir alle durch. Irgendwann wandern wir alle im Tal des Todesschattens, im finsteren Tal. Wir müssen alle sterben. Aber trotzdem müssen wir kein Unheil, kein Unglück fürchten. Gott tröstet uns mit seinem Stecken und mit seinem Stab. Und er schenkt uns sein unvergängliches Leben. Er gibt uns Anteil an seinem Leben, an einem langen Leben im Hause des Herrn. Immer da im Hause des Herrn. Das Sterben ist für christusgläubige Menschen der Durchgang zum Leben, zum wahren Leben. Und eben ist dieser Vers auch schon mal genannt worden, zitiert worden, Jesaja 54, Vers 10. Dort geht es um eine Zusage an das Volk Israel, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gott hält an seinen Zusagen fest, die stellt er niemals in Frage. Er nimmt sie nicht zurück. Meine Gnade, sagt er, wird nicht von mir weichen. Zurück zu unserem Psalm 46. In Vers 4 lesen wir: Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufräumen. Da merken wir etwas von der Unruhe in dieser Welt. Da sind Umwälzungen da, die wir nicht begreifen können. Und Jesus hat das mal in einer seiner Endzeitreden so gesagt: Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Gott ist unsere Zuflucht. Bei ihm können wir gerade auch in solchen Zeiten Zuflucht suchen und werden sie dort auch finden. Und nun kommt das erste Pausenzeichen. Für einen mehr oder weniger kurzen Augenblick ist alles still. Wir halten inne, wir atmen durch und sortieren uns neu. Und kommen zum zweiten Punkt. Gott ist mit uns. Gott ist mitten unter uns. Gott ist in unserer Mitte. Dieser neue Abschnitt beginnt mit dem Hinweis auf das Wasser. Um leben zu können, brauchen wir Wasser. Wir können ohne Wasser nicht leben. In Jerusalem war Wasser durchaus Mangelware. Außerhalb der Stadt gab es schon die eine oder andere Wasserquelle, aber von da aus musste das Wasser dann erstmal in die Stadt gebracht werden. Und der König Hiskia hat in seiner Regierungszeit dann eine Wasserleitung gebaut, legen lassen von außerhalb Jerusalem bis hinein in die Stadt. Damit sollte die Wasserversorgung weitgehend sichergestellt werden. Martin Luther hat das hier so gesagt: Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, die die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Aber Jesus hat das dann auch mal gedeutet, geistlich gedeutet, mit diesem Wasser, was es mit diesem Wasser auf sich hat. In Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Was wird das sein, wenn das im vollen Umfang Wirklichkeit wird? Wer an mich glaubt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir können das heute schon im Kleinen erleben. Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist in uns, in unseren Herzen. Vers 6, Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott ist mittendrin. Er nimmt am Leben der Menschen in Jerusalem regen Anteil. Er gehört untrennbar zu dieser Stadt, weil es denn seine Stadt ist. Und deshalb ist Gott nicht mehr aus ihrer Mitte wegzudenken. Alles dreht sich um ihn. Alles läuft auf ihn zu. Er steht im Zentrum. Er ist die Zentrale. Wir könnten auch sagen, Gott ist in ihrem Inneren. Dieses Wort meint wörtlich das Innere des Leibes. Nach der Vorstellung der Menschen damals ist dort der Sitz des Lebens. Mit allen seinen Gefühlen, mit allen seinen Empfindungen. So sehr ist Gott innerlich mit seinem Volk, mit seiner Stadt Jerusalem verbunden. Er ist einfach nicht mehr von ihr wegzudenken. Dieses Bild lässt sich gut auf die Gemeinde Jesu übertragen. So sehr ist Jesus auch mit seiner Gemeinde verbunden. Er ist das Zentrum. Er ist die Zentrale. Dort, wo Jesus ist, ist der Sitz des Lebens. Und er fühlt und empfindet mit seiner Gemeinde. Ihr kennt doch alle diesen einen Vers aus Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, da bin ich mitten unter ihnen. So klein die Versammlung auch immer sein mag. Aber auf die Präsenz kommt es an. Jesus ist auch in dieser kleinen, sehr kleinen Versammlung präsent. Und dann gilt auch dies für seine Gemeinde. Sie wird nicht wanken, sie wird nicht umfallen. Sie wird als Ganzes gesehen bei Jesus bleiben, fest zu ihm stehen. Und er wird sie dann auch ans Ziel bringen. Dafür tritt er bei seinem Vater ein. Ist er schon eingetreten? Dafür betet er nämlich in Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet, unmittelbar vor seinem Leiden und Sterben. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren. Und mit diesem Wissen gehen wir getrost und zuversichtlich in das neue Jahr 2022. Das macht uns nicht leichtfertig oder leichtsinnig, das führt uns vielmehr in die Verbindlichkeit. Gott ist nicht nur in der Mitte der Stadt Jerusalem, das ist er in jedem Fall auch. Er wird ihr aber auch helfen, früh am Morgen. Früh am Morgen, das ist eine Zeitangabe, eine Tageszeitangabe. Da ist gerade die Nacht vergangen, die Finsternis ist gerade gewichen. Eben noch war alles dunkel, jetzt ist es hell. Und die Phase der Dämmerung ist dort unten in Israel noch ein Stück kürzer als bei uns. Und jetzt beginnt der neue Tag. Und genau an diesem neuen Tag wird Gott seiner Stadt helfen. Und das beginnt bereits morgens in aller Frühe. Früh am Morgen, wir erinnern uns an den Ostersonntag. Das ist auch die Zeit, wo Menschen zum Grab kommen, zum Grab Jesu und feststellen, dass das Grab leer ist. Leer ist es nicht deshalb, weil der Gärtner den Leichnam an einer anderen Stelle niedergelegt hat. Das Grab ist deshalb leer, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus das Grab auf seinen eigenen Füßen verlassen hat. Früh am Morgen, das ist hier auch eine heilsgeschichtliche Zeitangabe, eine Zeitangabe in die Zukunft hinein. Hans Brandenburg sagt dazu, es geht um den Anbruch des neuen Gottestages. Es geht um den Tag, an dem Gott sich seinem Volk Israel wieder voll zuwendet und wo sein Messias das Reich Gottes aufrichtet, wo er als der Friedefürst die Regentschaft übernimmt. Das ist eine Zeit ohne den Gegenspieler, den Teufel, den Satan. Er ist dann völlig ausgeschaltet. Dann ist Jesus Christus in ihrer Mitte, ohne jede Einschränkung, ohne dass ihm ständig jemand dazwischen funken würde. So wird Gott seiner Stadt helfen, früh am Morgen. In Vers 8 lesen wir noch, der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Und mit diesen Worten endet dann der zweite Abschnitt. Und hier steht wieder das Wort Selah und wir kommen wieder zur Ruhe, werden still und atmen kräftig durch. Und so kommen wir zu Punkt 3 und sagen, Gott ist Gott. Ja, das ist so. Es mag viele Götter geben im religiösen Bereich. Es mag viele Götter geben, die von Menschen angebetet werden, aber sie stehen alle dem einen ein ganz enormes Stück nach. Unserem Gott steht allein das Prädikat Gott zu. Er ist der allein wahre Gott, der lebendige Gott. Er ist der Gott der Leben schafft. Er hat das Alleinstellungsmerkmal, wenn es um den Titel Gott geht. Und deshalb werden wir Menschen nun aufgefordert, uns die Großtaten Gottes anzuschauen. Vers 9, kommt, schaut die Großtaten des Herrn. Und zugleich breitet sich Entsetzen aus, weil die Menschen plötzlich erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Dass Gott mehr als nur für eine der vielen, dass er nur für eine der vielen Religionen steht, die man sich beliebig aussuchen kann. Und ihm gegenüber sind wir Menschen nur ganz kleine Wesen. Sie müssen mit Entsetzen feststellen, dass sie sich total verkalkuliert haben, dass sie auf das falsche Pferd gesetzt haben. Sie sind überwältigt von der Größe Gottes. Ich möchte noch auf den Vers 10 hinweisen. Dort steht, der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Das ist ja schon eine interessante Formulierung. Gott beschwichtigt Kriege mit dem Gedanken, er hält seine Hand drauf, damit Schlimmeres verhütet wird. Das ist ja schon mal ein Anfang, ganz sicher. Aber es gibt hier tatsächlich eine ganze Reihe von Übersetzungsmöglichkeiten für dieses Tätigkeitswort beschwichtigen. Martin Luther übersetzt, der dem Krieg steuert in aller Welt. Wir verstehen das so, dass es in dieser Zeit zwar noch Kriege geben kann, Kriege geben wird, ja, aber es geht dann nicht mehr ins Maßlose, nicht mehr ins Uferlose, es hat alles seine Grenzen. Wäre aber immer noch nicht das, was wir uns wünschen. Ein jüdischer Übersetzer, der mit der hebräischen Sprache besonders gut vertraut ist, übersetzt, Gott verabschiedet Kriege. Oder anders gesagt, er sagt ihnen auf Nimmerwiedersehen. Und in dem hebräischen Wort, das hier benutzt wird, steckt auch das Wort für Sabbat. Und das Wort Sabbat bedeutet so viel wie aufhören. Wir würden aus unserer Sicht vielleicht sogar sagen, an dieser Stelle, das wurde aber auch allerhöchste Zeit, dass da einer kommt und die Kriege aufhören lässt. Und ich möchte erinnern an Jesaja 2, Vers 4, wo das in dieser Deutlichkeit auch gesagt wird. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Jesus ist die Person, die diesen Frieden in die Tat umsetzt. Und da bleibt es nicht bei frommen Wünschen. Es kommt die Zeit, wo Jesus seinen Frieden umsetzt und verwirklicht. Das Reich Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass die Menschen in Frieden miteinander leben. Es geht weiter, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Lasst ab, in dem Sinn, lasst eure Hände jetzt einmal schlaff hängen. Hans Brandenburg kommentiert diese Aufforderung so, man könnte auch sagen, lasst los, lockert eure verkrampften Hände, nicht ihr macht es, sondern Gott. Und das fällt uns ja bekanntlich unendlich schwer, loszulassen. Loszulassen, nicht mehr selbst aktiv zu sein. Aber nach all den vergeblichen Versuchen menschlicherseits bleibt ehrlich gesagt nur noch dies Gott, Gott sein lassen. Martin Luther übersetzt, seid stille. Und wenn ihr dann still geworden seid, dann erkennt, dass Gott Gott ist. Dass nur Gott dieses Prädikat zusteht. Erkennt, versteht, glaubt, dass Gott der alleinige Gott ist. Er wird erhöht und sein unter den Nationen, unter den Völkern. Er wird anerkannt sein als der absolute, unvergleichbare Gott. Und dann endet dieser Psalm 46 mit den Worten, die wir auch in Vers 8 schon gelesen haben. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Das ist so etwas wie der Refrain dieses Liedes. Der gibt diesem Psalm nur in der zweiten und dritten Einheit sein besonderes Gepräge. Und er endet dann mit dem dritten Selah. Und es ist dann eben nicht mehr nur ein Pausenzeichen, es ist für unseren Psalm ein Schlusszeichen. Wir sind stark beeindruckt von dem, wie Gott seine Gedanken und Ziele verwirklicht. Sie stehen nicht mehr nur auf dem Papier, sie nehmen konkrete Gestalt an. Und so führt uns das dritte Selah letztendlich zum Staunen. Zum Staunen über den Gott, der sich gerade hier in den Worten des Psalms als Gott erweist, zum Staunen darüber, was er in der Vergangenheit bereits getan hat, und das war nicht wenig, ich denke an die Schöpfung, was er getan hat, auch als sein Sohn Jesus Christus für uns gestorben ist, als er seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat. Und wir staunen auch jetzt schon über das, was er noch tun wird, wenn sein Sohn wiederkommt und sein Reich des Friedens aufrichtet. Hier in unserem Psalm steht nun nichts vom bevorstehenden Jahreswechsel und von dem, was uns persönlich das neue Jahr bringen mag. Wir kennen die 365 vor uns liegenden Tage nicht. Wir haben vielleicht schon einige Termine, aber sie gelten auch immer nur unter Vorbehalt. Wir glauben und wissen, dass er uns führt, dass er die Lage fest im Griff hat. Wir verlassen uns auf sein untrügliches Wort und wissen uns in ihm geborgen. Er hält uns in seiner Hand und er sorgt dafür, dass uns niemand und nichts aus seiner Hand reißen kann. Noch einmal, Gott ist unsere Zuflucht. Gott ist mit uns und Gott ist Gott.